Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr mit mir aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 1 ist der zweite Teil in unserer Predigtreihe. Wir lesen gemeinsam die Verse 3 bis 12. Und Petrus schreibt hier: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht und in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die auf Christus zukommenden Leiden und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen, den Propheten, ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Amen. Ein komplexer Text. Im Griechischen sind die Verse 3 bis 12 genau ein einziger Satz. Das ist schon harter Tobak und deswegen ist es auch für uns, wenn wir es lesen, ein bisschen stelzig, aber wir werden gut herauskriegen, was hier passiert und was Petrus auch bewirken will. Petrus will, wie wir es schon letzte Woche gehört haben, der Zweck dieses Briefes ist, Christen zu ermutigen, die sich in einem Konflikt befinden. Christen, die wissen, dass sie zwar in dieser Welt leben, aber diese Welt nicht ihr Zuhause ist und sie nicht völlig dazugehören. Wir haben gelernt, dass Christen von Gott geheiligt wurden. Und aufgrund dieser Heiligung gibt es eine neue Grundorientierung in unserem Leben, einen echten Sinneswandel, einen echten Herzenswandel. Und dadurch kommt es, dass die Gesellschaft uns manchmal anschaut und denkt so, ihr seid komisch. In euch ist irgendetwas passiert, etwas, was ich nicht fassen kann, etwas, was ich nicht erklären kann. Und deine Lebensweise ist irgendwie aus meiner Perspektive seltsam. Ich habe mit deiner Glaubensschwester diese Woche gesprochen und sie hat aus unserer Gemeinde und sie hat mir gesagt, dass Freunde zu ihr sagen, du bist irgendwie extrem. Was ist extrem? Nur weil ich eine Überzeugung habe und sie konsequent durchlebe? In dem Sinne müsste eigentlich jeder Mensch extrem sein, weil er konsequent das durchlebt, woran er glaubt. Du bist irgendwie extrem. Wir wollen nicht extrem sein, oder? Das ist so gleich, du gehörst nicht dazu. Du bist nicht so wie die anderen. Und das bringt in uns ein Dilemma. Wir gehören irgendwie nicht so dazu wie die anderen. Aber nachdem Petrus diesen Heimatlosen, und letztes Mal habe ich das verunsicherte Christen genannt, nachdem er diesen heimatlosen Gotteskindern schrieb, dass sie trotz dieses Gefühls der Ausgrenzung schon vor Erschaffung der Welt von Gott erwählt wurden, bricht er in Vers 3, das was wir gerade gelesen haben, direkt zu Beginn, bricht er in Lobpreis aus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Auf einmal bricht da ein Lobpreis aus. Ist das wirklich überraschend? Gehört das nicht irgendwie dazu, dass Christen irgendwie... Sind Christen nicht diejenigen, die immer fröhlich sind, fromm fröhlich, die immer die Psalmen lesen, immer Danklieder singen, die Lobliedsänger? Das erwartet man ja irgendwie, dass Christen irgendwie fröhlich sind, dass Christen alle Zeit dankbar sind und sich freuen. Aber ich frage dich, wie viel Dankbarkeit, wie viel Freude hast du auf deinen Lippen, wenn du aufgrund deiner Glaubensüberzeugungen das erlebst, wovon Petrus hier schreibt? Denn obwohl er gerade im Lobpreis ist, sieht er die Realität von den Christen und er sagt, ihr erlebt Glaubensproben, ihr erlebt Prüfungen, ihr erlebt Versuchungen, ihr erlebt Betrübnis. Das hat Petrus alles im Blick, das erlebt Petrus auch selbst. Und wie viel Lobpreis bleibt da noch? Wie viel Dankbarkeit bleibt da noch, wenn du wirklich durch solche Phasen gehst? Durch Betrübnis. In Vers 6 lesen wir, eine kleine Zeit seid ihr, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden. In mancherlei Versuchungen. Mancherlei Versuchungen bedeutet, es gibt nicht nur eine Art von Versuchungen, sondern es gibt ganz unterschiedliche Arten von Versuchungen und Glaubensproben, die uns wirklich... die wirklich alles vielleicht für uns manchmal auch in Frage stellen. Das geht nicht spurlos an uns vorüber. Wie viel Lobpreis bleibt dann noch, wenn wir Betrübnis erleben? Aber das Dilemma ist, dass viele Christen keinen Platz in ihrem Denken, in ihrer Theologie haben für Leiden. Für Leiden als Gotteskinder. Denn oft steckt in unseren Köpfen, wenn Gott gut ist, dann geht es auch mir gut, oder? Wie kann es mir irgendwie schlecht gehen, wenn doch Gott gut ist? Und wir ziehen oft daraus den Umkehrschluss, wenn ich Leid erlebe als Christ, wenn es mir schlecht geht, dann ist es darauf zurückzuführen, dass Gott mich verlassen hat. Gott ist nicht da, Gott ist nicht präsent. Weil wenn Gott in meinem Leben wäre, dann würde es mir ja gut gehen, weil Gott gut ist. Und so fehlt bei vielen Christen eine gute Theologie, eine gute Glaubenslehre über das Leid eines Christenmenschen. Und selbst einige Kanzeln verschweigen Leiterfahrung von Christen. Sie reden nicht über diese Dinge. Es sind unangenehme Dinge. Wir haben viel lieber diese Momente, wo wir euch neue Menschen hier präsentieren, die auch keine Leiterfahrung gemacht haben, wo alles gut ist. Wir erzählen gerne in Zeugnissen unsere Gebetserhörungen, dort, wo Gott eingegriffen hat, geheilt hat. Das sind Dinge, über die wir uns freuen. Ist auch nicht schlimm. Aber wo sprechen wir miteinander darüber, dort, wo es wirklich brenzlig wird, dort, wo es hart wird im Leben? Und viele klammern dieses Thema aus. Aber dort, wo das Thema des Leids eines Christen ausgeklammert wird, versäumen wir es, betrübten Seelen den Weg zur herrlichen Freude zu weisen. Denn es ist möglich, betrübt zu sein, dass es dir richtig dreckig geht aufgrund deines Glaubens und dennoch in dieser Betrübnis eine verherrlichte Freude in dir zu erfahren. Das ist möglich, davon spricht dieser Text. Aber um da durchzudringen, müssen wir miteinander, seid ihr mit mir? Um da durchzudringen, müssen wir erst miteinander es zur Kenntnis nehmen und es zulassen, dass es wirklich auch Betrübnis in unserem Leben gibt. Und dass, wenn wir miteinander als Christ uns zusammen versammeln, nicht alles happy-clappy ist. Alles immer schön, das Sonntags-Smiley-Face aufsetzen, weil als Christ hat man immer gute Laune. Kennt ihr sowas? Das ist nicht die Realität von Petrus. Das ist nicht das, was Petrus selber durchlebt. Und das ist auch nicht, was diese türkischen Christen, so habe ich sie letztes Mal genannt, weil sie im Bereich der Türkei angesiedelt waren, was diese vielen Christen erlebt haben. Wenn sie sich gesammelt haben, dann wussten sie, ey, dir geht's schlecht und mir geht's auch schlecht. Wir sind nicht von dieser Welt und es ist hart. Es ist richtig hart. Und wir leiden wie Hunde. Und dennoch sind sie zur verherrlichten Freude durchgedrungen. Wie ist das möglich? Erst einmal die Leidenserfahrung für uns, meine Lieben, sind real. Sie zu verneinen, verändert nichts an der Realität, dass sie dennoch da sind. Wir spielen dann vielleicht ein frommes Spiel, aber wir belügen uns selbst und werden nicht zu einer Lösung kommen, zu dem, was real in unserem Herzen ist. Und für die Christen oder für die Gläubigen in der Bibel war das so real, dass sie das Thema extrem auf den Punkt gebracht haben, so deutlich, dass es für uns schwer ist, zu ertragen in unseren Ohren. Psalm 13. Psalm 13, Verse 2 bis 3. Bevor ich diese Texte lese, das Psalmbuch war quasi das Liederbuch der Gläubigen damals. Die haben diese Texte gesungen. Jetzt hört mal, was die miteinander gesungen haben, welcher Realität sie sich gestellt haben, womit sie konfrontiert wurden. Psalm 13, die Verse 2 bis 3. Bis wann, Herr? Willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Ich liebe diesen Text. Ich liebe nicht diese Situationen, aber ich liebe diesen Text, weil die Bibel mir ein realistisches Bild eines gläubigen Lebens zeichnet und mich nicht in einen Druck bringt, alles muss gut laufen. Ich darf diese Frage nicht stellen. Ansonsten ist das eine Form von Unglaube. Bis wann willst du für immer mich vergessen? Leiterfahrung, wir denken, Gott ist weg. Aber auch Jesus prophezeite, dass Christen Phasen der Traurigkeit durchleben müssen. In Johannes 16 sagt er in Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein. Vers 22, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Ihr habt jetzt Traurigkeit. Jesus ist eindeutig in diesen Fragen. Vers 33. In der Welt habt ihr Angst. Es wird Traurigkeit kommen. Ihr habt Traurigkeit. In der Welt habt ihr Angst. Jesus selber leugnet nicht die Realität unserer Betrübnis. Er leugnet nicht die Realität der Feuerproben unseres Glaubens, wovon Petrus in 1. Petrus 1 spricht. Jesus prophezeit uns, Phasen der Traurigkeit zu durchleben. Bist du gerade traurig? Du bist herzlich willkommen. Jesus hat über deine Traurigkeit prophezeit. Aber hat Petrus nicht eben gerade voller Lobpreis vom Erbarmen Gottes gesprochen über diese Christen? Wie kriegen wir das zusammen? Hat jetzt Gott Erbarmen oder nicht? Es zeigt uns, Gott ist voller Erbarmen zu uns. Und auch wenn wir durch Leidphasen gehen, endet Gottes Erbarmen nicht. Er bringt uns da durch. Und das ist wichtig zu hören. Gottes Barmherzigkeit endet nicht an der Stelle, wo deine Feuerprobe, wo deine Glaubensprobe, wo deine Versuchung anfängt. Dort, wo deine Betrübnis einsetzt, endet Gottes Erbarmen nicht. Sondern sie ist Teil der Phase, wo Gott sein Erbarmen über dich ergießt. Wenn die Feuerprobe an deiner Tür klopft, heißt es nicht, dass Gottes Erbarmen mit dir vorbei ist. Wir denken das. Aber Petrus hat so nicht gedacht und hat den damaligen Christen auch nicht so einen Gedanken weitergegeben. Es soll vielmehr bedeuten, aus Gottes Perspektive sind Leiterfahrungen, Prüfungen, Feuerproben keine Ausrutscher in unserem Leben. Gottes Wort ist an dieser Stelle eindeutig. Es heißt in Vers 6, dass wir jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden sind. Wenn es nötig ist. Merkt ihr diese Formulierung? Wenn es nötig ist, dann werden Zeiten der Prüfung kommen. Es besteht aus Gottes Perspektive ein Plan für diese Dinge, die uns widerfahren. Wenn du durch Leid gehst, dann gilt dieser Vers. Es ist hier eine Notwendigkeit aus der Perspektive Gottes, dass du durch Leid hindurch gehst und Gottes Erbarmen in dieser Leiterfahrung erfährst. Versuchungen und Leiden, Glaubensproben entziehen sich nicht Gottes Kenntnis, sondern sind Teil des Planes Gottes für unser Leben. Das ist aber nicht das, was wir gerne auf Evangelisation predigen, wenn wir sagen, komm zu Jesus, der Herr hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Kennt ihr diesen Satz? Das stimmt auch. Ist total wahr. Will ich immer predigen. Aber was wir unter einen wundervollen Plan verstehen, ist auch manchmal sehr weit davon entfernt, wovon die Bibel spricht. Aber wenn es nötig ist, wird es Phasen geben in deinem Leben, wo Gott dich durch Leid führen wird, durch das Tal des Todesschattens, Psalm 23. Gott ist in dem Psalm nicht weit weg, sondern er geht voran und will dich da durchtragen, will, dass du Erbarmen in dieser Phase erfährst. Wir sollten dem Gedanken nicht auf den Leim gehen, dort, wo wir als Christen leiden. Dort, wo wir Versuchungen erfahren, dort, wo wir denken, wir zerbrechen an dem, was wir gerade durchleben. Dass wir dort denken, Gott hat uns verlassen und wir fangen an zu rebellieren gegen Gott, weil er nicht mit uns ist. Ich habe mit unserer Schwester Elise diese Woche gesprochen. Elise, unsere uralte Schwester, die gestürzt ist, Oberschenkelhalsbruch. Ihr ging es nicht gut. Und sie hat mich an Lukas 7 erinnert. An Lukas 7, 23, wo Johannes der Täufer alles für den Herrn gegeben hat. Alles investiert hat, sein ganzes Leben ausgerichtet hat, um Gott zu dienen und Menschen von Gottes Liebe zu erzählen. Dass sie umkehren von ihren Wegen und zurück zu Gott kommen. Wo landet Johannes der Täufer am Ende? Er landet nicht an der Elz, wo es einfach schön ist und wir danach gemeinsam Mittag essen, was wir jetzt zur Corona-Zeit nicht machen werden. Er landet in der Todeszelle und er kommt in massive Zweifel. War das alles umsonst? Und schickt seine Freunde zu Jesus, fragt mal, habe ich mich geirrt? War das alles für die Katz oder was? Wisst ihr, was Jesus den Leuten ausrichten lässt? Was sie Johannes dem Täufer in der Todeszelle sagen sollen? Er sagt, glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Glückselig ist der, der sich an mir nicht ärgert, heißt es in einer anderen Übersetzung. Was sagt er denn mit Johannes, du Täufer? Deine Situation kenne ich. Ich weiß, was du gerade durchmachst für mich. Du hast meinen Weg vorbereitet. Du hast mit mir gemeinsam gelebt und durchlebt. Wenn du jetzt in Zweifel kommst, möchte ich dir sagen, ärgere dich nicht an mir. Es ist eine Notwendigkeit in dieser Sache. Auch wenn du sie jetzt nicht siehst, auch wenn du sie jetzt nicht spürst, es ist eine Notwendigkeit in dieser Sache. Und besser ist, wenn du dich nicht an mir ärgerst, sondern halte fest. Halte fest. Du bist nicht vergessen, du bist nicht verlassen. Halte fest. Glaubenstest und Bewährungsproben, meine Lieben, sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Nachfolge. Und ein Christentum, was diese Elemente ausblendet, nimmt nur die halbe Packung und bereitet Christen nicht auf die Realität des Glaubenslebens vor, sondern produziert ein Christsein, was nichts zu tun hat mit dem, was Jesus selber gelebt hat und was die Nachfolger von Jesus Christus auch gelebt haben. Glaubensproben, meine Freunde, gehören dazu. Wenn du gerade am Leiden bist und am Weinen bist, das gehört dazu. Ich sage nicht, dass das toll ist. Ich sage nicht, dass wir nicht Gott darum bitten sollen, dass diese Dinge aufhören sollen. Aber sie gehören dazu. Und wenn es für Gott nötig ist, aus seiner Perspektive für uns nötig ist, dann lass uns keinen Anschluss nehmen an Jesus. Jetzt fragt ihr euch, welchen Zweck verfolgt Gott denn überhaupt mit diesen Glaubensprüfungen? Das würde ich ja schon gern wissen. Was soll denn das Ganze? Wofür? Vers 7 gibt uns die Antwort. Welchen Zweck verfolgt Gott mit unseren Glaubensprüfungen? Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Gott gebraucht deine Zeiten der Betrübnis, die Zeiten deiner Glaubensprobe, um in uns Bewährung, Ausharren, Standfestigkeit und Ausdauer zu bewirken. Das ist der Sinn und Zweck von Leitprüfungen eines Christen, um Ausharren zu bewirken, Standfestigkeit zu bewirken. Und Freunde, nichts läutert uns so sehr wie Glaubensproben. Nichts stellt die Echtheit unseres Glaubens derart fest wie echte massive Prüfungen in unserem Leben. Denn in diesen Prüfungen müssen wir uns den Fragen konfrontieren: Wem vertraue ich jetzt? Worauf hoffe ich? Bin ich treu? Wo ist meine Zuflucht? Das sind Fragen, denen wir uns konfrontiert wissen, dann, wenn unser Glauben auf die Probe gestellt wird. In Psalm 119 heißt es: Du hast Gutes getan an deinem Knecht, Herr, nach deinem Wort. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Ordnung. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lernte. Der Psalmist schreibt selber: Herr, aus der Rückblende sehe ich, es war gut, weil hier wurde ich geläutert und habe mich jetzt wirklich auf dich geworfen. Mein Glaube hat sich als echt erwiesen durch diese Leitphase, durch die Phase der Demütigung. Und das ist auch ein Psalm, was Gläubige gesungen haben, Freunde. Wenn wir durch Leid gehen, da zeigt es sich massiv, wo ist dein Herz? Wo ist dein Schatz? Von wem erwartest du Hoffnung? Von wem erwartest du Stärke? Von wem erwartest du Freude im Hier und Jetzt? Auch wenn ich nicht auf jede deiner persönlichen Leitfrage eine endgültige Antwort geben kann. Unser Leid ist sehr vielfältig. Aber das eine kann ich dir sagen: Gottes Wort verspricht uns, dass Gottes Kinder an den Prüfungen nicht zerbrechen werden. Hört mich! Gottes Kinder werden an den Prüfungen, auch wenn wir denken, oh, gleich kommt die Klippe und dann ist zu Ende, an den Prüfungen werden die Kinder Gottes nicht zerbrechen. Jetzt sagst du aber: Brechen nicht einige Menschen endgültig mit Gott aufgrund ihrer Leiterfahrungen? Und jeder kennt von uns wahrscheinlich solche Menschen, die aufgrund von Leiterfahrungen mit Gott gebrochen haben. Aber lass uns an dieser Stelle klar sein. Jesus selber hat in einem Gleichnis in Markus 4 davon gesprochen, dass das Wort gesät wird. So wie jetzt, das Wort wird gesät und es fällt auf unterschiedlichem Boden. Und da gibt es einen Boden, der ist steinig. Und diese Situation, wenn ein Samen auf Stein fällt, vergleicht Jesus mit Menschen, die das Wort hören, heißt es sogleich mit Freuden aufnehmen, aber keine Wurzel in sich haben, sondern sie sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher, Jesus spricht weiter, wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Merkt ihr die Verknüpfungen in den ganzen Themen? Die Glaubensprüfung ist zu unserer Bewährung da, um Standfestigkeit und Ausdauer festzustellen in unserem Leben. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hab keine Angst. Hab keine Sorge, dass das dich in den endgültigen Zerbruch bringt. Es wird Wellenbewegungen geben, vielleicht auch massive. Vielleicht solche wie beim verlorenen Sohn, dass du irgendwann mal im Schweinetrog bist. Aber du wirst wieder dich zurückbesinnen an den Vater und wirst zurücklaufen. Du wirst am Ball bleiben. Denn Petrus sagt es, ihr seid die, die ihr Jesus liebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und diesen Leuten gilt, dass Versuchungen nicht zum Abbruch führen. Das ist das, was Petrus sagt. Sondern dass Versuchungen zur Bewährung dienen. Und darum sagt er in Vers 9, dass ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, die Rettung der Seelen. Das ist nicht eine Eventualität. Versuchungen im Leben von Gottes Kindern dienen meistens der Bewährung, aber bei einigen endet es auch dann dort. Und wenn alles gut geht, dann werdet ihr das Ziel erlangen. Das ist nicht das, was Petrus sagt. Petrus hat Menschen im Blick, wo der Geist Gottes sie zum neuen Leben erweckt hat. Er ist realistisch und sagt, sie erleben Leid. Wir fragen uns, ist Gott weg? Nein, Gott ist da. Wird es mich zum Zerbruch führen? Nein. Wenn du wiedergeboren bist, hast du in 1. Petrus ein Versprechen und eine Verheißung. Es dient dir zur Bewährung, zur Standfestigkeit. Denn so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Ihr werdet es erlangen. Das ist keine Eventualität, keine Option für Petrus. Das nennt man Heilsgewissheit. Eine Gewissheit meiner Errettung. Wenn wir hier und heute zusammensitzen und aus ganzem Herzen bekennen, ich habe Jesus noch nie gesehen, aber ich liebe ihn. Mir geht's dreckig, ich sehe Jesus immer noch nicht, aber ich glaube an ihn. Dann gilt dir deine Versuchung, deine Leidensprobe wird dir zur Bewährung dienen und so wirst du das Ziel deines Glaubens erlangen, die Errettung deiner Seele und nicht auf halbem Wege abbrechen. Dafür wird Gott sorgen. Denn was er einmal angefangen hat, sagt die Bibel, wird er auf halbem Wege abbrechen, ne? Unser Gott verändert sich von Tag zu Tag. Sagt die Bibel. Unser Gott ist ein Gott halber Sachen. Unser Gott ist vollkommen. Unser Gott ist heilig. Er ändert sich nicht. Es gibt keinen Wechsel in ihm. Und das, was er angefangen hat, hat er gut begonnen. Und er wird es perfekt vollenden. Amen. Darum heißt es in 1. Korinther 10, Vers 13, hört gut hin, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr ertragen könnt. Du denkst, nee, es geht nicht mehr. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Dein Gott ist größer als deine Versuchung. Dein Gott ist größer als deine Trauer. Dein Gott ist größer als deine Schwachheit. Und wenn du in dieser Versuchung bist, wenn es nötig ist, aus Gottes Perspektive, dann wird er einen Ausgang schaffen. Die Versuchung wird nicht so groß sein, dass du sie nicht tragen könntest. Und das ist Trost. Das ist Trost für unsere Seelen. Könnt ihr euch an das Wort aus Römer 11 erinnern, von letzter Woche? Gott bereut seine Berufungen nicht. Gott bereut seine Berufung nicht. Du weißt, du gehörst Gott, Gott gehört dir. Diese Berufung bereut Gott nicht. Gott kann sich an seine Verheißungen, meine Lieben, gut erinnern. Sehr gut erinnern. Sowas vergisst er nicht mal eben. Darum ruft Petrus aus, dass wir nicht alleine durch diese Dinge müssen, sondern in Vers 5 heißt es, dass wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Nicht durch deine Stärke, nicht durch deine Bemühungen, sondern Gott ist hier übrigens der Akteur in allen Dingen. Du bist in der Versuchung, Gott wird dir die Kraft geben, dass du in seiner Kraft bewahrt wirst. Und diese Wahrheit der Bewahrung der Gläubigen tröstet uns, sollte uns trösten. ist uns zum Trost gegeben. Aber wenn ihr noch ein paar Minuten könnt, Trost alleine reicht Petrus nicht. Er möchte nicht einfach nur, dass wir auf einen neutralen Stand kommen und sagen, na okay, Trost, irgendwann werde ich es halt durchkriegen, aber Petrus will mehr. Petrus, habt ihr es gehört, ist voller Lobpreis in dieser Situation. Er jubelt sogar in der Versuchung. Er spricht von unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Das sind Superlative. Das ist die Perspektive, die Petrus jetzt für dich im Blick hat, wenn du denkst, okay, Trost ist gut, aber das war's? Nein, es soll überschwängliche Freude kommen, verherrlichte, herrliche Freude. Aber für uns ist oft die Frage, ist Betrübnis und Freude, sind es nicht eigentlich Widersprüche? Wie kann das gleichzeitig passieren? Das geht doch nicht. Erinnert ihr euch noch an Johannes 16, wo ich euch gezeigt habe, wie Jesus Traurigkeit prophezeit? Könnt ihr euch erinnern? In der Welt habt ihr Angst? Ich habe euch immer nur die eine Hälfte der Verse vorgelesen. Jesus redet nämlich auch weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Vers 22. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Jesus selber kennt dieses Paradox. Zu leiden, durch Glaubensproben zu gehen und dennoch komplette Freude zu erfahren. Aber wie gelangen wir dorthin? Wir Menschen sind schnell dabei, dass wir unsere Hoffnung auf Menschen, auf Institutionen, auf unsere Politiker, auf Systeme setzen, aber unsere Freude gründet sich nicht in dieser Welt. Unsere Freude gründet sich nicht in dieser Welt. In den Betrübnissen und den Prüfungen macht Petrus etwas Gewaltiges. Er fokussiert sich radikal auf das Wirken Gottes. Und das bewirkt in ihm eine überschwängliche Freude. Wahre Freude ist darin verwurzelt, was der dreieinige Gott tut. Habt ihr es gehört? Was der dreieinige Gott in unserem Text tut? Der Heilige Geist kündigte vor Urzeiten an, dass Jesus kommt. Das tut der Heilige Geist. Stellvertretend stirbt Jesus für Sünder und wurde wieder auferweckt. Das tut Jesus. Der Vater sendet seinen Heiligen Geist, um uns zu einem neuen Leben zu erwecken. Das tut der Vater. Es heißt in unserem Text, Gott bewahrt uns mit seiner Kraft im Todestal. Und Jesus Christus wird wiederkommen und uns, Achtung, Lob, Herrlichkeit und Ehre verleihen. In 1. Petrus 1, Vers 7 heißt es, dass nach dieser Bewährung, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, wir Lob, Ehre und Herrlichkeit erleben werden. Meine Freunde, diese Begriffe Lob, Ehre und Herrlichkeit sind eigentlich Dinge, die ich immer nur, das ist das, was Gott gebührt. Aber unser Text sagt, dass wir dort mit hineingenommen werden. Wir haben einen gebenden Gott und einen liebenden Gott, der möchte, dass wir an Lob, Ehre und Herrlichkeit teilhaben werden. Und Petrus, wenn er in einer Stresssituation ist, fokussiert sich nicht auf seine Umstände und hofft darauf, irgendwie Freude zu bekommen, sondern er fokussiert sich auf das, was Gott tut und Gott tun wird und erlebt dadurch unermessliche Freude. Wenn du jetzt aufgrund von Corona in Stress bist, dann gebe ich dir einen guten Rat. Hoff nicht auf unsere Politiker oder auf ein politisches System. Und manche macht die gegenwärtige Situation mächtig zu schaffen und sind betrübt deswegen. Für manche ist das eine Versuchung. Eine Bewährungsprobe. Ich bitte dich, schau nicht auf Politiker, sondern habe Lob, Ehre und Herrlichkeit im Blick, die kommen wird für dich und Jesus dich daran teilhaben lässt, an diesen wunderbaren Verheißungen. Die teilt er mit uns, dass wir uns in ihnen baden und in ihnen schwelgen werden. Und diese Geschenke der Ewigkeit lassen die jetzige, Petrus sagt es, kleine Zeit unserer Prüfungen verblassen. Du denkst, deine Prüfung hört nicht auf? Du denkst, du leidest hart? Ich sage das nicht von oben herab. Ich habe einen Vater, der seit der Geburt meiner Kinder elendig krank ist. Und auch wenn er jetzt vor mir sitzen würde und er leidet wie ein Hund, würde ich ihm sagen, Papa, es ist eine kleine Zeit. Halt fest, es ist nur eine kleine Zeit. Es stinkt mir zum Himmel, dass du leiden musst. Aber die Geschenke der Ewigkeit halten auch eine Ewigkeit. Ärger dich nicht. Hab keinen Anstoß an Jesus. Wenn es nötig ist, wird er mit dir da durchgehen. Und ich sehe an meinem Vater das lebendige Beispiel eines Jüngers Jesus, der in der Leidensphase Grund genug hätte, jeden Tag zu sagen, Herr, nicht mehr. Aber er tut es nicht. Mehr denn je hängt er sich ans Kreuz. Mehr denn je hängt er sich an Jesus Christus, weil er weiß, von ihm wird Lob, Ehre und Herrlichkeit kommen. Und das ist seine Hoffnung. Das ist sein Fundament. Und diese Tiefe der Wahrheiten ist so tiefgreifend, dass Betrübte tatsächlich jubeln können. Aber nicht, weil sich ihre Umstände geändert haben, sondern weil sie fokussiert sind auf den allmächtigen Gott. Aber diese Dynamik, meine Freunde, können Menschen, die Gott nicht kennen, nicht erfassen. Sie können das nicht begreifen. Wie kannst du in dieser Betrübnis diese überschwängliche Freude erfahren? Wisst ihr was? Ich verrate euch ein Geheimnis. Eigentlich hat es Petrus verraten. Nicht nur diese Welt kann das nicht erfassen, sogar Engel begehren in diese Dinge hineinzuschauen, die da in uns abgehen, in der Not, die sich abspielen zwischen Gott und uns. Du denkst, Engel stehen über dir, weil es so irgendwelche mächtigen geistlichen Wesen sind? Die haben keinen Schimmer, was da abgeht zwischen einem Menschen in der Notsituation, der sich an Christus hält und voller Jubel ist. Sie, Engel verstehen es nicht. Es bleibt ihnen verborgen. Diese tiefe Wahrheit. Merkt ihr, was für ein Privileg das ist? Was für ein Trost das ist? Und sogar zu wissen, Mächte in der Himmelswelt haben keine Ahnung von der Freude, die Gott mir geben kann, wenn ich mich an Jesus hänge. Aber wir betrübten Seelen, wir können voll herrlicher Freude jubeln, wenn wir auf Christus schauen. Das Letzte, was ich sage. Jesus starb in Treue. Er ist auferstanden. Jesus ändert sich nicht. Er wird auch weiterhin treu bleiben. Das bedeutet, er wird wiederkommen. Und wenn Jesus zu seinem Wort steht, dann wird er dich und mich, wenn du an Jesus glaubst, wenn du Jesus liebst, wird er dich mit Lob, Herrlichkeit und Ehre umkleiden. Ihr liebt Jesus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Ihr freut euch mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Amen.